Er sagte ihnen aber dieses Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner: Siehe, ich bin nun drei Jahre lang gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden die Kraft? Er aber antwortete und sprach zu ihm: Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich ihn grabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht. Wenn aber nicht, so hau ihn ab. Und lieber Herr, jetzt rede du in unsere Herzen hinein. Mach unsere Herzen weit für dich. Amen. Wir sind so gerne auf Leistung aus. Und darum habe ich hier was mitgebracht. Ich brauche jetzt einen Mitarbeiter. Du würdest mir helfen. Und zwar, du machst jetzt immer, wenn ich was geleistet habe. Ich erzähle euch von meinen Leistungen und da machst du immer einen schönen dicken Strich. Ne? Mal gucken, ob ich das Blatt voll bekomme. War jemand schon mal von euch in Israel?
Ja.
Ja, doch, einige. Also, Israel, ne? Gibt einen Strich.
Israel
war. Ja, ich war in Israel.
Ich war ganz klein Strich.
Nein, großes Strich. Das müssen alle sehen. Ne?
Dann muss ich ja viel machen.
Ja, aber man macht einen schönen großen Strich. Ne? So, sehr gut. Jetzt, ich war nicht nur einmal in Israel, ich war dreimal in Israel. Also, ne? Bitte. Das zählt. Ne? So, was habe ich noch dabei? Ich hab ein Patenkind in Uganda. Unterstütze das schon ein paar Jahre. Hast du einen Strich gemacht? Ja, das zählt. Ich habe Taufurkunde, dann eine Heiratsurkunde, Sterbeurkunde habe ich noch nicht, aber alles hier drin. Strich gemacht?
Ja, ja.
Sehr gut. Und
ich mache noch einen, du gibst nicht so viel.
Nein. Nur echte Leistung.
Übungsleistung.
Ich habe, hat jemand von euch schon die Ballontaufe? Ha! Na, dicken Punkt, ne? Hier ist die Ballontaufe, meine Ballontaufe. Ne? Ja. Ich habe eine theologische Ausbildung abgeschlossen und bin ordiniert. Sehr gut.
Jedes Jahr.
Ja. Ich habe ein erweitertes Führungszeugnis. Da gibt es keine Makel, keine Mängel bei mir. Ich habe die Kursbestätigung für einen Erwachsenenbildungslehrgang, den ich abgeschlossen habe. Ich habe einige Leute getauft. Ja, gut.
So viel waren es heute aber.
Und einige Leute. Ich habe 1973 habe ich mich für Jesus Christus entschieden. Seitdem bin ich mit ihm unterwegs. Das ist die Bekehrungskarte. Ich habe auch, als ich in Israel war, ihr glaubt es kaum, aber wisst ihr, was das ist?
Jordanwasser.
Original Jordanwasser.
Gutes Bauchmann, du musst mindestens 10 Liter weg.
An der Stelle, wo Jesus wahrscheinlich getauft wurde, ich dachte, ich nenne es mal mit, falls ich noch mal ins Wasser
gehe. Keine Schweine, kein Holz, kein Wasser. Davon alles die Knicker.
Ja. Da fehlt ein Strich.
Du bist Norwegen, dann nehme ich dir
ein. So, also original Jordanwasser. Ich habe, ihr glaubt es kaum, aber hier eine Kiefernadel. Wisst ihr, wo die her ist? Vom Tempelplatz, ganz oben, wo der salomonische Tempel stand. Ne? Da habe ich die Kiefernadel her. Ich habe hier Mosesstein, also ich war auf dem Mosesberg, da wo Mose die 10 Gebote gegeben hat. Ja, ich habe hier einen besonderen Stein, wisst ihr was, wo der her ist? Berliner Mauer, ich war damals, als die Mauer noch stand, ein paar Mal in der ehemaligen DDR und habe dort Christen unterstützt mit christlichen
christlicher Literatur. Ich habe auch hier noch was Besonderes. Ich habe 2 Jahre lang meinem Vaterland treu gedient. Ja? So, was kann ich noch? Ach ja, ich kann noch einiges aufweisen. Aber ich glaube, ich beliefe meine Nachbarn jedes Jahr mit Traktaten vor Weihnachten. Also, und lade sie natürlich zum Weihnachtsgottesdienst. Ich könnte noch einiges vorweisen. Ich glaube, vielen Dank, es reicht. Ich hätte noch einiges zu bieten, aber du willst jetzt zusammenzählen. 33. Ja, ich weiß nicht, ob es ein Land für den Himmel. Ich habe mal was von 144.000 gehört.
Also, ich war noch nicht lange Christ. Da habe ich bei den alten gestandenen Brüdern habe ich gesehen, wie die Bibel zerlesen war und wie die viele Striche drin hatten. Und dann dachte ich, oh, ein geistlicher Mensch muss auch so eine Bibel haben. Und dann habe ich angefangen mit Striche da in der Bibel. Und das hat mir schon bald Lorbeeren eingebracht. Also ich konnte meine Bibel überall öffentlich zeigen und das mit Stolz. Ich habe einiges in meinem Leben schon erreicht. Und wir sind ständig drauf aus, uns Punkte zu holen, Punkte zu sammeln. Unser Punktekonto wächst und wächst. Die große Frage dabei ist, was uns vielleicht umtreibt. Reicht das? Können wir Gott damit zufriedenstellen? Reicht es denn eigentlich? Erfülle ich alle Forderungen und Ansprüche Gottes überhaupt? Oder müssen dann noch viele, viele, viele Punkte dazukommen? Nicht, dass ich das so theologisch aussprechen würde. Nein, nein, nein. Ich weiß, dass wir allein durch die Gnade gerettet werden. Das weiß ich. Aber so tief innen, ganz tief innen, da bin ich schon drauf aus, dass der Punktestand da ständig am Wachsen ist. Und weil ich nicht genau weiß, ob es reicht, ob es bei Gott genügt, steigere ich meine Leistungen, sogar im Rentenalter noch. Ich steigere meine Leistungen. Und bei jedem Ergebnis, das ich vorweisen kann, da steigt eben auch mein Punktekonto. Aber es ist dann auf der anderen Seite wieder wie verhext, weil es bleibt diese Ungewissheit, die verschwindet nicht. Und ich stürze mich dann in das nächste Projekt und sammle da auch wieder Punkte. Vielleicht sind einige von euch in einer solchen Kirche aufgewachsen, wo man sagt, du bist eigentlich nicht so auf dem richtigen Weg, du lebst nicht so richtig mit Gott, du musst heiliger sein, du musst perfekter sein und wenn du zu uns gehören willst, dann musst du noch eine Schippe drauflegen. In vielen Kirchen und Gemeinden, da besteht die Predigt aus 3 Punkten. Ich weiß nicht, ob das bei euch der Fall ist, aber da besteht die Predigt aus 3 Punkten. Erster Punkt, Gott ist gut. Zweiter Punkt, du bist schlecht. Dritter Punkt, du musst besser werden. In vielen Gemeinden kann man das raushören, das ist aber nicht die Botschaft der Bibel. Die Forderungen, dass du besser werden sollst, dass du es besser machen musst, dass du immer heiliger werden sollst, das ist eigentlich nicht die Botschaft der Bibel. Die Bibel beginnt auf den ersten Seiten damit, dass sie uns klar macht, dass Gott Forderungen an uns hat. Gott hat Forderungen an dich und an mich. Und die Bibel sagt uns, dass Gott von uns etwas erwartet, dass wir dies tun und jenes lassen sollen. Und sie sagt uns, dass wir diese Forderungen auch halten können, weil wir dazu geschaffen sind. Wir können diese Forderungen Gottes erfüllen, aber dann sind wir gefallen. Das macht die Bibel dann auch deutlich. Wir sind gefallen und das ist jetzt unser Zustand. Und das heißt, du kommst an Gottes Forderungen nicht heran, so sehr du dich auch abmühst. Du schaffst dein Punktekonto nicht zum vollen Ergebnis. In dieser Geschichte, die Jesus hier erzählt, hat der Weinbergbesitzer auch Forderungen. Der Feigenbaum soll Früchte tragen. Das ist die Forderung. Der Feigenbaum in dem Weinberg ist keine Deko. Der hat eine Aufgabe. Es ist eigentlich legal, was der Weinbergbesitzer sagt. Seit 3 Jahren hattest du Frucht zu bringen. Solltest du eigentlich seit 3 Jahren dann solltest du Frucht bringen. Aber da ist keine. Ich hatte erwartet, dass du deine Hausaufgaben gemacht hast. Aber da ist keine einzige Frucht an dir. Also, Ergebnis. Hau ihn ab. Hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden den Platz weg? Er ist eigentlich umsonst da. Er tut nicht das, was er eigentlich soll, nämlich Früchte tragen. Dein Leben hat eine Bestimmung. Dein Leben soll Frucht bringen. Dein Leben soll für andere Menschen und für Gott Ehre machen. Aber, das nennt die Bibel Frucht, aber es kommt nicht dazu. Dein ganzer Punktestand reicht nicht aus. Deine Leistungen sind für die Katz. Und du bleibst hinter den Forderungen Gottes weit zurück. Also nutzlos. Über deinem und meinem Leben steht eigentlich das Urteil Gottes. Hau ihn ab. Hau ihn ab. Was bringt's denn? Er tut nicht das, was er eigentlich tun soll. Aber in unserem Gleichnis, das Jesus erzählt in dieser Geschichte, da passiert jetzt etwas völlig Unerwartetes. Da findet nämlich ein Zwiegespräch im Himmel statt zwischen dem Vater, dem Weinbergbesitzer, und dem Sohn, dem Weingärtner. Da findet ein Zwiegespräch statt und anhand dieses Zwiegesprächs wird deutlich, das ist Gnade. Gottes Antwort auf das Chaos deines Lebens besteht aus einem einzigen Wort, Gnade. Paulus hat das begriffen, er sagt, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Religion buchstabiert man eigentlich etwas tun. Du musst etwas leisten. Du musst dich anstrengen. Du musst diesem Gott immer mehr gefallen. Du musst diesem Gott, den du enttäuscht hast, das muss sich ändern in deinem Leben. Religion heißt, du musst etwas leisten. Du musst etwas tun und du musst Gott beeindrucken mit dem, was du bist. Gott hat eine andere Idee. Gottes Vorschlag heißt nicht tun, sondern Gottes Vorschlag heißt getan. Es ist alles für dich getan. In der Bibel erfährst du, was Christus für dich getan hat, als er deine und meine Sünden auf sich nahm und am Kreuz dafür bezahlte. Es gibt für dich nichts mehr zu leisten, nichts mehr zu tun. Es ist alles vollbracht und es bleibt für dich nur das als Geschenk umsonst anzunehmen, für dich persönlich. Paulus sagt denjenigen, die glaubten, dass Gnade schön und gut ist, aber dass Gnade allein nicht ausreicht, denen sagt er etwas. Und ich sehe ihn vor mir, wie er da mit hochrotem Kopf steht, die Halsschlagader tritt hervor und dann ruft er in die Menge hinein und zeigt auf das Kreuz und er sagt, das ist unser Bibelvers, nur durch seine unverdiente Güte und Gnade, seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Dies alles ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistung kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Durch diese eigene Leistung kannst du Gott nicht beeindrucken. Paulus sagt, alles, was ich bin, alles, was ich habe, bin ich allein durch Gottes Gnade, durch Gottes vergebende Gnade in meinem Leben. Gnade ist Gottes genialste Idee. Wissen wir eigentlich, was Gnade ist? Die Bank, die gibt uns manchmal eine Gnadenfrist, ne? Und irgend so ein Politiker, der ist in Ungnade gefallen, ein altes Pferd bekommt sein Gnadenbrot. Bei Let's Dance, da gibt es keine Gnade. Ne? Was ist eigentlich Gnade? Wir sprechen von einem begnadeten Künstler oder einem begnadeten Chirurgen oder einer begnadeten Schauspielerin. Aber das hat alles nichts mit dieser Gnade zu tun, mit der Gott uns begegnet. Gottes Gnade ist anders. Jesus macht in dieser Geschichte hier vom Feigenbaum deutlich, was eigentlich Gnade ist. Die Gedanken in unserem Kopf, die kreisen weiter. Sie sind hässlich. Du solltest eigentlich so und so sein. Du solltest dies tun und jenes tun. Du müsstest mehr dies und mehr jenes und mehr das. Du bringst keine Frucht. Wir fühlen uns schlecht und hauen in Gedanken schon den Feigenbaum ab. Übrigens, Johannes hat das schon vorausgesagt, gepredigt. Er hat gesagt den Zuhörern damals, es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Da ist schon was im Gang. Aber jetzt in unserem Gleichnis, da schaltet sich der Weingärtner in die Debatte ein. Er tritt zwischen den Richter und dem, der die Forderungen nicht erfüllt. Er mischt sich ein und als erstes pflichtet er diesem Richter bei. Er sagt, ja, du hast recht, der Feigenbaum hätte eigentlich seit 3 Jahren schon seine Früchte bringen müssen. Ja, seit 3 Jahren hätte er eigentlich schon etwas zeigen sollen. Dazu ist er da. Schon seit 3 Jahren suche ich vergeblich Frucht. Und dann schnauzt er den Feigenbaum an, du musst besser werden, du musst dich mehr anstrengen, du musst mehr Leistung bringen, sonst geht das schief aus. Da ist die Axt schon da. Nein, das sagt er nicht. Der Weingärtner wendet sich nicht an diesen Feigenbaum, sondern er wendet sich an den Richter. Der Weingärtner spricht den Richter an, und nicht diesen gescheiterten Feigenbaum, der keine Frucht trägt. Und er spricht zu dem Richter, stopp, halt, warte, gib ihn nicht auf. Jesus Christus hat sich in die Debatte eingemischt, als klar war, dass du die Forderungen Gottes nicht alle erfüllst. Jesus Christus hat sich eingemischt, als klar war, dass du nicht das bringst, was du eigentlich bringen solltest. Jesus hat sich in diese Debatte eingemischt. Er sagt, ich bitte den Richter um Einhalt. Ich übernehme die Schuld. Was ist Schuld? Was ist Sünde? Sünde heißt eigentlich zutiefst, wir wissen das, Zielverfehlung. Wie ein Bogenschütze, der jetzt zielt und am Ziel vorbei, an der Zielscheibe vorbeischießt. Ich hätte meine Frau und meine Kinder eigentlich anders behandeln sollen. Am Ziel vorbeigeschossen. Ich hätte meine beruflichen Ziele anders wählen müssen und ich hätte sie erreichen sollen. Am Ziel vorbeigeschossen. Ich hätte aufrichtiger mit meinen Zahlen umgehen müssen. Am Ziel vorbeigeschossen. Ich hätte mehr in der Gemeinde mich investieren sollen. Am Ziel vorbeigeschossen. Ich habe das Ziel verfehlt. Ich habe am Ziel vorbeigeschossen und das bedeutet eigentlich Sünde. Und Jesus sagt, ich bin nicht für die Gerechten gekommen oder für die, die sich gerecht halten, sondern ich bin für die gekommen, die am Ziel vorbeischießen, die das Ziel nicht treffen. Ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist Gnade. Und jetzt ist die Frage, wo ist dein Anwalt? Wo ist dein Fürsprecher? Wer hilft dir bei diesen Forderungen, die Gott an dich stellt? Wer gibt dir die Kraft und die Bestimmung, deine Bestimmung zu leben? Wenn wir zu Jesus kommen und er in seiner Liebe uns annimmt, dann sagt er, warte einen Augenblick, halt, stopp, bevor er das Urteil fällt, warte. Ich will den Feigenbaum graben und umdünnen. Warte mal. Dünnen. Ich will guten Dung dabei geben. Ich will alles tun, damit der Feigenbaum die Chance hat, Frucht zu bringen. Nicht hau ihn ab. Eigentlich haben wir das verdient. Aber der Weingärtner sagt, halt, stopp, ich will ihn graben und düngen. Damit er das tut, was er eigentlich tun soll, nämlich Frucht. Gnade heißt, der Weingärtner kommt und gibt der Pflanze all das, was sie sich selbst nicht geben kann. Das ist Gnade. Nimm einen Eimer und versuch, den Atlantik damit auszuschöpfen. Du wirst es nicht schaffen. So viel Gnade steht dir zur Verfügung. Hol so viel Luft, wie du kannst und versuch, allen Sauerstoff aus der Atmosphäre herauszuholen. Du wirst es nicht schaffen. So viel Gnade steht dir zur Verfügung. Vor Jahren stand ich in Frankreich da an diesen steilen Felsenklippen und beobachtete diese mächtigen Wellen, wie sie da gegen die Felsenklippen donnern. Eine Welle nach der anderen, stundenlang geht das so, stundenlang. Eine Welle nach der anderen donnert dagegen. Das ist Gnade. So viel Gnade steht dir zur Verfügung. Es hört nicht auf. Das ist ein Bild für diese gewaltige Gnade, die Gott dir anbietet. Alle Forderungen sind in Jesus erfüllt. Dein Punktestand, den du nicht erreichst, den erreicht er in deinem Leben. Johannes sagt, wir haben sie genommen, Gnade um Gnade. Du wirst dafür nie zu Ende kommen, Gnade um Gnade. Als wir 2002 von Hessen nach Rheinland-Pfalz umgezogen waren, litt unser jüngster Sohn entsetzlich. Er saß mit seinen 8 Jahren in der 2. Klasse und er hatte große Angst. Der Schulweg war ihm fremd und die Schüler waren für ihn fremd, die Lehrerin war fremd, die Schule war fremd, die Aufgaben, die er bekam, waren fremd. Sein ganzes Umfeld war total fremd und er saß in der Schule und hatte panische Angst. Und mehrmals in der ersten Woche rief die Lehrerin bei uns zu Hause an, dass unser Kind weint und sich nicht beruhigen lässt. Man hat an ein 8-jähriges Kind hat man Forderungen. Ein 8-jähriges Kind hat in die Schule zu gehen. Das ist normal. Es hat seine Pflicht zu erfüllen. Meine Frau und ich, wir sind damals fast verzweifelt. Wir haben das mit allen Mitteln versucht, ihn in die Schule zu bewegen, in die Schule zu bringen, aber es war aussichtslos. Alles für ihn war fremd und die Angst war so groß, dass es in der Schule nicht ausgehalten hat. Wir liebten unser Kind und wir überlegten, wie können wir diesem Kind helfen? Um das herauszufinden, mussten wir graben und düngen. Die Pflanze muss gedüngt werden, sie kann das nicht von sich selbst aus. Das muss von außen geschehen. Und so bin ich mit meinem Kind 14 Tage lang in den Unterricht gegangen, von morgens bis mittags. Hab neben ihm auf der Schulbank gesessen, 14 Tage lang. Und danach fing er an, in der Schule zu bleiben. Und er kam seinen Forderungen als Schüler wieder nach. Unser Kind war nicht faul. Er war nicht bösartig. Er war kein Schulschwänzer. Aber er konnte einfach vor lauter Angst nicht in der Schule bleiben. Er brauchte jetzt jemanden, der sich ihm liebevoll annimmt, der ihn gräbt und düngt, der Gutes in ihn hinein investiert. Und das ist es, was der Weingärtner auch in deinem Leben tut. Hau ihn nicht ab.
Halt, hau ihn nicht ab. Gib ihm noch ein Jahr. Ich will alles tun. Ich will graben und düngen. Ich will alles hinein investieren in ihn. Damit er das tut, wozu er eigentlich da ist. Nämlich Frucht bringen.
Gnade heißt, Jesus kommt und gib dir das, was du selbst nicht leisten kannst, was du selbst nicht bringen kannst. Anstatt uns zu sagen, dass wir uns mehr anstrengen sollen, legt Christus seine Kraft in dein Leben hinein und verändert dich. Anstatt uns Vorwürfe zu machen, dass wir keine Frucht bringen, gibt er uns seinen Heiligen Geist, dass er jetzt Frucht in dir wirkt. Wir können uns manchen frommen Leistungsstress, den können wir uns eigentlich sparen. Gott, tu das in deinem Leben, wozu du da bist. Aber jetzt will diese Gnade unser Leben verändern. Wenn der Weingärtner in deinem Leben anfängt zu graben und zu düngen und seine ganze Liebe fließt dann in dich hinein, dann soll sich das auswirken. Im Griechischen steht hier, ich will rund um ihn herum graben. Rund um ihn, den harten Boden, will ich auflockern. Ich will, dass die Wurzeln wieder atmen, dass das Wasser wieder hineindringt. Ich will ihn düngen. Ich will guten Dung hineingeben, damit die Wurzeln das bekommen an Nährstoffen, was sie eigentlich brauchen. Damit diese Wurzeln sich tief in die Erde hineinsenken können. Er streut Dünge und gibt seine besten Nährstoffe in den Boden hinein. Und du spürst, wie er seine ganze Liebe in diesen Weinberg, in diesen Weinbaum hinein investiert. Du spürst, wie sein Herz daran hängt. Und wie er alles Mögliche tut, damit dieser Feigenbaum das bringt, was er eigentlich bringen soll, nämlich Frucht. Paulus erzählt das in seinem Leben, wie das passiert ist. Paulus sagt Folgendes: Alles, was ich bin ich allein durch Gottes vergebene Gnade. Und seine Gnade hat er mir nicht vergeblich geschenkt. Ich habe mich mehr als alle anderen eingesetzt. Aber das war nicht meine Leistung, sondern Gott selbst hat alles in seiner Gnade bewirkt. Paulus sagt, Gott hat dieses Wunder in meinem Leben getan. Wenn der Weingärtner in deinem Leben anfängt zu graben und zu düngen, dann passiert's. Dann geschieht das, was eigentlich in deinem Leben von Gott her normal ist. Es muss nicht mehr eingefordert werden. Gnade tut es einfach. Der Heilige Geist bewegt dein Leben und es kommt zu Fruchtansätzen bei diesem Feigenbaum. Im Griechischen heißt Gnade Charis, die Gnade. Und Charisma, das sind die Gnadengaben. Das ist, was der Heilige Geist in deinem Leben bewirkt. Er gibt dir Gnadengaben, damit dein Leben jetzt Früchte trägt. Nicht immer spektakulär, manchmal ganz einfach, manchmal ganz unscheinbar. Und doch geschieht's. Da geht einer zu einem Jungen, der in der Schule sitzt und weint und setzt sich 14 Tage neben ihn, bis er von alleine wieder in die Schule gehen kann. Dann nimmt einer die Waschschüssel und fängt an, dem anderen die Füße zu waschen. Da steigt einer von seinem Maulesel runter und kümmert sich um den Verletzten da im Straßengraben und hebt ihn auf sein Tier und bringt ihm eine gute Unterkunft. Eine junge Frau fängt an, Kleidung für sozial schwache Frauen zu nähen. Begnadete sind gnädig in jeder Hinsicht. Sie leben ihre Bestimmung in der Ehe, in der Familie. Sie leben ihre Bestimmung in der Gemeinde, im Beruf, an ihrem Ort. Wie lange ist es her? Wie lange ist es her, dass du mit deiner überfließenden Gnade jemanden überrascht hast? Wie lange ist das her, dass diese Gnade, mit der Weingärtner alles investiert hat und es jetzt zu Frucht kommt und andere bekommen davon etwas mit? Wie lange ist das her? Vielleicht musst du neu über Gottes überfließende Gnade in deinem Leben nachdenken. Dein Leben soll Bedeutung haben zur Ehre Gottes. Dein Leben soll das tun, wozu Gott dich bestimmt hat. Eine Mutter hatte ihren kleinen Sohn in das Konzert des großen polnischen Pianisten und Komponisten Jan Paderewski mitgenommen, in der Hoffnung, dass der Junge jetzt wieder Lust zum Klavierüben bekommt, wenn er den Meister spielen hört. Das Konzert hatte noch nicht begonnen und der Junge war unruhig und lief hin und her. Zum Entsetzen der Mutter rannte der Junge plötzlich auf die Bühne und fing an, auf dem Flügel den Flohwalzer zu spielen. Und großer Ärger im Publikum. Die Saaldiener wollten den Jungen schon entfernen. Und da betrat Paderewski, der große Musiker, die Bühne, gespannte Stille. Was würde er tun? Der große Pianist setzt sich neben den Jungen und flüstert ihm zu: Hör nicht auf zu spielen, mach weiter, du spielst toll. Und dann improvisierte er ein Konzertstück zu der Melodie des Lohwalzers. Am Ende gab es großen Applaus für die beiden. In unseren Ohren klingt unser Alltag oft schräg, so wie ein falsch gespielter Flohwalzer. Wir hören hier nur den Teil der Musik und meistens klingt sie, wie gesagt, schräg und unspektakulär. Windelnwechsel, Rotznasen abputzen, geduldig bleiben, zur Arbeit gehen, Obdachlosen helfen, müde Gebeten zusprechen oder versuchen, auf Gott zu hören, jemanden ein bisschen Mut zu machen, monatlich Geld zu spenden, Flohwalzer spielen einfach. Und Gott flüstert dir zu, hör nicht auf, spiel weiter. Du machst das toll. Wir machen das zusammen. Und am Ende wird daraus ein wunderbares, großartiges Konzert zu meiner Ehre. Vertrau mir. Du und dein Leben gehören Gott. Du hast jetzt Zeit, Frucht zu bringen. Unser Leben soll die Gnade und die Liebe Gottes widerspiegeln. Jetzt ist die Zeit zum Handeln und zum Leben nach Gottes Willen. Er hat Geduld mit dir. Nicht Kahlschlag, nicht die Axt, sondern ich will meine ganze Liebe in ihn, in dich hinein investieren, damit auch du Frucht bringst zur Ehre Gottes. Hau ihn nicht ab, lass ihn noch ein Jahr stehen. Ich will diesen Baum gut düngen und sorgfältig pflegen. Wenn er dann Frucht trägt, ist es gut. Wenn nicht, hau ihn ab. Amen.
Seinem Frieden.